Alle zu sehen, ist immer wieder schön, in die Muttergemeinde zu kommen. Erntedankfest, das ist das, was wir heute feiern und ich weiß nicht so richtig, wie das euch so geht. Für mich ist das so ein bisschen ein komisches Fest. Eigentlich muss ich sagen, ganz ehrlich, empfinde ich es gar nicht so richtig als Fest. Es ist ja schon zumindest bei mir so ein Unterschied, ob man morgens aufwacht und sagt, eieiei, heute ist Heiligabend. Ja, und dann ist irgendwie diese gespannte Vorfreude oder Stress, je nach Lebenssituation. Und trotz allem ist das irgendwie doch diese besondere Atmosphäre. Und ich weiß nicht, wie ihr heute Morgen aufgestanden seid, ob ihr auch sagt, uiuiui, heute ist Erntedank. Ich irgendwie nicht. Mir kommt das so vor manchmal, dass, als ob wir dann so eine gezwungene auf Knopfdruck Dankbarkeit an den Tag legen müssen und uns irgendwie schuldig fühlen, wenn wir uns jetzt gerade nicht total dankbar fühlen. Dankbar für was eigentlich? Kaum einer von uns lebt doch noch hier von der Ernte. Kaum einer von uns baut doch noch irgendwie groß was an. Das Einzige, was ich anbaue, ist Basilikum in der Küche, der mir in regelmäßigen Abständen eingeht. Und da überkommen mich jetzt nicht die großen Erntedankgefühle, muss ich zugeben. Und natürlich, uns ist allen klar, um was es bei Erntedank geht, was der eigentliche Sinn von Erntedank ist. Gilt natürlich nicht nur für Bauern und Landwirte, sondern einmal im Jahr werden wir an was erinnert. Das ist ja der Sinn von Feiertagen, dass wir in steter Regelmäßigkeit an Dinge erinnert werden, die wir sonst vergessen würden. Einmal pro Jahr werden wir also daran erinnert, dass alles, was wir haben, dass alles, was wir zum Leben haben, dass das schlussendlich nicht unser Verdienst, sondern ein Geschenk von Gott ist. Von daher betrachtet müssten eigentlich, so schön ich das finde, hier nicht Kürbisse und Trauben, eine war lecker, ich gerade schon probiert, sind wirklich gut. Eigentlich müssten die Sachen eigentlich gar nicht hier vorne liegen, sondern eigentlich müssten hier vorne Laptops, Schreibtische, Dienstwagen, was auch immer stehen, weil genau das die Dinge sind, für die wir Gott dankbar sein sollen. Weil das die Dinge sind, die es uns ermöglichen zu überleben. Weil das die Dinge sind, die uns das Essen auf den Tisch bringen. Natürlich ganz hinten in dieser logischen Reihe, in dieser logischen Kette, ist wieder Gott, der nämlich das hier hat wachsen lassen, was wir jetzt auf dem Tisch haben. Und ich glaube, das leuchtet uns allen ein und wir denken, ja, das ist gut und richtig. Dass wir an so einem Tag Gott dankbar sind. Aber ich habe da immer so ein Bauchkrummeln, weil ich denke, ich habe Angst oder wir stehen alle in der Gefahr, dass dieser Gottesdienst zu so einem Abnick-Gottesdienst verkommt. Was ist also der Sinn von Erntedank? Ich glaube, es geht nicht nur um Dankbarkeit, um ein freundliches Knopfdrucklächeln Richtung Gott. Das ist übrigens ziemlich ungesund, habe ich gelesen. Also man sieht, Rocco hat eine ganz andere Studie, traue nur der Studie, die du selbst gefälscht hast. Ich habe eine ganz andere Studie gelesen, was Dankbarkeit angeht. Und zwar steht da Folgendes. Beruflich verordnetes Dauerlächeln macht krank. Besonders gefährdet sind nach Untersuchungen von Psychologen der Frankfurter Universität Stewardessen, Verkäufer und Mitarbeiter von Callcentern, von denen aus Rücksicht auf Kunden das zwanghafte Vortäuschen von Freundlichkeit verlangt werde. Ihnen drohten beispielsweise Depressionen. Die Wissenschaftler setzten beispielsweise Studenten in ein fiktives Callcenter und ließen sich von einer vermeintlichen Kundin beschimpfen. Einige der Teilnehmer durften zurückschimpfen, die anderen mussten freundlich bleiben. Wer sich wehrte, hatte nur kurzzeitig erhöhtes Herzklopfen. Bei den Dauerfreundlichen raste das Herz noch lange nach Ende des Gesprächs mit der Kundin. Das Fazit der Forscher, nett sein wider Willen ist Stress pur. Darum kann es heute also nicht gehen, dass wir irgendwie zwanghaft dankbar sind und irgendwelche Gefühle hervorkitzeln wollen, die gar nicht da sind. Ich will ja nicht, dass ihr alle halbkrank aus dem Gottesdienst geht. Frage ist also, was ist ein angemessenes Verhalten an so einem Tag? Wie können wir Gott unsere Dankbarkeit entgegenbringen, ohne Gefühlsheuchler zu werden, ohne was darzustellen, was wir gar nicht so empfinden? einer meiner Lieblingstexte in der Bibel, der passt hier, wie ich finde, wie die Faust aufs Auge. Das ist, ich glaube, es ist der schönste Text, der in unserem dicken Buch drinsteht. Er hat eine Kraft und eine poetische Schönheit, das ist ganz toll. Das steht in Jesaja 58. Da lässt Gott seinem Volk ausrichten, wie so ein Tag aussehen kann, damit der Gott gefällt. Da steht Folgendes. Da sagt Gott zu seinem Propheten: Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. Zwar befragen sie mich Tag für Tag, und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen, haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Jetzt sagen die Leute, das Volk: Warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Darauf Gott: Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und um mit gottloser Faust zu schlagen. Zurzeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten? Nennst du das ein Fasten und einem den Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Diese Worte von Gott, die sind in eine Situation hineingesprochen, die voller Unruhe, voller Tumulte war. In Palästina ging es drunter und drüber. Xerxes, der ägyptische Pharao, der steckte in zig Kriegen und vor lauter Außenpolitik hat er keine Zeit mehr gehabt, innenpolitisch zu sein. Innenpolitisch herrschte der Ausnahmezustand. Ungerechtigkeit, Korruption, Sklaverei, Ausbeutung, bitterste Armut, wo man nur hingeschaut hat. Und inmitten von all diesem Chaos, da stand der neu gebaute Tempel. Der wurde gerade ungefähr 30 bis 50 Jahre vorher fertiggestellt und irgendwie wurde da versucht, Gottesdienst zu feiern. Man hat versucht, wie man sich eben dachte, dass es Gott gefällt, Gottesdienst zu feiern. Und die Leute haben versucht, sich zu erinnern, wie war das denn? Wie haben wir früher, als wir noch den Tempel hatten, wie hatten wir damals Gottesdienst gefeiert? Was waren die Elemente, die wichtig waren? Und dann war das eben, okay, lasst uns die heute wieder beleben. Und so kam es unter anderem, dass auch das Fasten wieder wichtig wurde. Dass man sich an bestimmten Tagen in Sack und Asche gehüllt hat, um sich vor Gott zu demütigen. Und das ist ja an sich wirklich nichts Schlechtes. Die Leute, die haben versucht, auf Gott, auf seinen Willen einzugehen. Umso erstaunlicher finde ich dann die Frage, Vers 5 von Gott: Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu hüllen, zu betten? Nennst du das ein Fasten und einem den Herrn wohlgefälligen Tag? Und eigentlich müsste man doch denken, dass man da Gott antworten muss: Ja Gott, so hast du es uns doch gesagt, so sollen wir es doch machen. Wir versuchen doch nur, deinen Willen zu tun oder etwa nicht. Und Gott sagt darauf: Nein, ihr habt nicht verstanden, um was es mir dabei wirklich geht. Beim Fasten geht es nicht nur um ein Ritual, das man halt so macht. Genauso wenig wie der Sinn von Erntedank sein kann. Dass man jetzt halt mal, weil heute nun mal Erntedanktag ist, dass man deswegen jetzt einfach mal dankbar ist. Nee, der Sinn von Fasten ist eigentlich, dass wir aus unserem Selbstgespräch, dass wir so diesen lieben langen Tag führen, dass wir da herausgerissen werden und freigemacht werden für einen Dialog mit Gott. Das ist der Sinn davon. Und dieser Dialog mit Gott, der ist nie Selbstzweck, sondern der Dialog mit Gott, der kann nie da stehen bleiben beim Dialog mit Gott. Der muss mich immer zu meinem Nächsten führen. Sagt Gott hier ganz eindeutig. Das sehen wir eigentlich von der ersten Seite der Bibel bis zur letzten. Die Liebe zu Gott, die kann nie, niemals an der Liebe zu meinem Nächsten vorbeigehen. Ein Tag, der Gott wohlgefällig ist, ist nicht ein Tag, an dem wir in Sack und Asche gehen. So ein Tag sieht anders aus. Das sagt Gott, das lesen wir hier in Vers 6 und 7 und 8. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Das ist ein Tag, der Gott gefällt. Ein Erntedanktag, der Gott gefällt, ist kein Tag, an dem wir mal kurz gezwungenermaßen dankbar sind, sondern ein Tag, an dem wir das Leben, dass Gottes Liebe zu uns die gleiche Liebe ist, die er zu meinem Nachbar hat. Den wir nicht nur uns und Gott sehen, sondern eben auch den Nächsten. Das ist ein Tag, der Gott gefällt. Natürlich, wenn es bei Jesaja hier ein Tag heißt, dann ist klar, damit sind nicht 24 Stunden gemeint, sondern das ist eine Lebenseinstellung. Hungrigen zu essen geben, das reicht nicht, wenn man das einmal macht. Heimatlosen ein Zuhause geben, ist keine einmalige Aktion. Das ist eine dauerhafte Angelegenheit. Ich habe oft so den Eindruck, wir leben in so einer Art konstantem Selbstgespräch. Die meisten Tage verbringen wir mit dem Kreisen um uns, um unsere Bedürfnisse. Ich denke über meine Nöte, über meine Sorgen, über meine Wünsche, über meine Pläne, über meine Hoffnung, über meine Ängste und so weiter nach. Und genau da sagt Gott, stopp. Es geht nicht nur um dich. Aus diesem Kreislauf musst du raus. Die klassische Erntedankbibelstelle, die es so gibt, ist dafür ein exzellentes Beispiel. Da erzählt Jesus seinen Zuhörern eine Geschichte von einem Mann, der mehr hatte, als er eigentlich gebraucht hat. Erstmal kein Problem. Dieser Mann war reich, er war Landwirt, er hat Getreide angebaut und die Ernte, die war hervorragend. Und dann sagt dieser Mann Folgendes. Oder da heißt es Folgendes. Und er überlegte bei sich selbst, also dieser Mann, und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen und auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Kein schlechter Plan, wie ich finde. Aus unternehmerischer Sicht heraus absolut vernünftig. Er sichert dieser Mann seine Zukunft ab. Er kann sich auf einen geruhsamen Lebensabend freuen. Guter Plan. Eigentlich überhaupt nicht verkehrt aus unserer Sicht. Gott sieht das so ein klein bisschen anders. Er sagt nämlich zu diesem Mann, da heißt es, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern, was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Hinblick auf Gott. Was ist Gottes Problem hier? Warum ist er denn hier so streng? Hat Gott etwa ein Problem mit Wohlstand? Ich glaube, dass das generell nicht stimmt. Gott hat auch kein Problem damit, wenn man das Leben genießt. Jesus wurde unter anderem als Fresser und Weinsäufer beschimpft. Den Ruf hat er bestimmt nicht bekommen, weil er sich von Knäckebrot und Leitungswasser ernährt hat. Ja? Das kann also nicht das Problem gewesen sein. Nee. Das Problem ist, dass dieser Mann nur um sich kreist. Das sieht man an seiner Unterhaltung. Er spricht nämlich nicht mit jemand anderem, sondern er spricht nur mit sich. Das, was wie ein Dialog ausschaut, das ist in Wahrheit ein Selbstgespräch, ein Kreisen um sich selbst. Er unterhält sich mit sich, was er mit seinem Geld für sich anfangen wird. Und in dieses Selbstgespräch hinein, da redet Gott und sagt und spricht so eine große Warnung aus und sagt: Achtung, Reichtum und Reichsein, das können zwei völlig verschiedene Sachen sein. Nach Gottes Maßstäben können wir bettelarm sein und Porsche fahren. Wir können die besten Klamotten tragen und in Gottes Augen können wir arm sein, weil wir unseren Schatz vielleicht nicht bei ihm gesammelt haben. Direkt im Anschluss an diese Geschichte spricht Jesus vom Sorgen. Und er ermutigt uns und sagt: Sorgt euch doch nicht um morgen. Gott ist doch derjenige, der für euch sorgen will. Gott sorgt für die kleinsten Dinge, vom Schmetterling über den Vogel, über die Blumen, alles, für die alle sorgt Gott. Er wird doch viel, viel mehr noch für euch sorgen. Und wenn Gott sich um euch sorgt, müsst ihr das doch nicht auch noch tun. Sorgen sich doch dann schon genug drum. Dann könnt ihr die Energie besser woanders rein investieren. Und dann kommt dieser bekannte Satz: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Und das scheint mir die Antwort zu sein, wie wir von unserer Selbstzentriertheit befreit werden können, nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit zu trachten. Und diesen Satz, den kennen wir alle, aber die Frage ist, neulich hat mich jemand gesagt, ich habe den jetzt schon 100-mal gehört, aber was ist das denn eigentlich? Was heißt das denn wirklich jetzt, nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit zu trachten? Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis. Da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Text, den ich am Anfang vorgelesen habe, zu Jesaja 58. Ich glaube nämlich, dass wir manchmal eine falsche Vorstellung davon haben, was es heißt, nach Gottes Reich zu trachten. Wir denken dann oft an die christlichen Pflichten, wie Bibel lesen, stille Zeit machen, beten, nahe bei Gott sein, Gottes Stimme hören und so weiter. Das sind alles gute Dinge, aber die sind nicht das Ziel. Unsere Beziehung zu Gott, die darf nie, nie nur bei der Beziehung zu Gott stehen bleiben. Das sagt Jesaja ganz deutlich. Gott sagt da in Vers 2 über sein Volk, dass sie ihn jeden Tag befragen, dass es dem Volk gefällt, Gottes Wege zu kennen. Und das klingt für uns irgendwie toll. Wir denken vielleicht, Mann, wenn wir nur mal so eine Leidenschaft für Gott und seinen Willen hätten, den zu erkennen, da wären wir schon ein ganzes Stück weiter. Und Gott sagt, ich habe daran überhaupt keinen Gefallen, wenn aus dem mir nahe sein kein nahe sein dem Nächsten gegenüber erwächst. Gott nahe zu sein, heißt meinem Nächsten nahe sein. Wer den Nächsten links liegen lässt, der ist nicht nah genug an Gott dran. Sonst würde er wohl hören, um was es wirklich geht. Ich glaube, das ist der Kern von Erntedank. Es geht nicht nur um ein Gefühl der Dankbarkeit, sondern es geht um das Reich Gottes und um seine Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit Gottes, die kann sich von unserer, ja, oder die ist von unserer himmelweit verschieden. Ich habe euch noch einen Bibeltext mitgebracht. Ich hoffe, ihr könnt den auch noch aufnehmen, wo ein bisschen Gottes Gerechtigkeit deutlich wird, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Steht in 5. Mose. Da sagt Gott, denn du sollst, also zu seinem Volk Israel, denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Wenn du auf deinem Acker geerntet deine Gabe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Wenn du deine Ölbäume geschüttelt hast, so sollst du nicht nachschütteln. Es soll dem Fremdling, der Waise, dem Waisen und der Witwe zufallen. Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen. Es soll dem Fremdling, der Waise, der Witwe zufallen. Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland gewesen bist. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Eigentlich ist das, was Gott hier fordert, völlig unfair. Der Weinbauer, der hat das ganze Jahr hart dafür gearbeitet. Der hat den Weinstock beschnitten, hat dafür gesorgt, dass er genug Feuchtigkeit hat, hat ihn gehegt und gepflegt. Und jetzt soll er nicht den maximalen Ertrag rausziehen dürfen? Gott sagt, lass die Trauben, die du beim ersten Mal nicht erwischt hast, lass sie hängen. Für den Fremden, für den Waisen, für die Witwe. Sagt er genauso zu dem Getreidebauer, zu dem Olivenhainbesitzer. Geht nicht ein zweites Mal durch, sondern lasst was da. Für den Fremden, für die Waise, für die Witwe. Und das ist schon nicht wirklich fair. Die haben eben nicht Tag und Nacht dafür geschuftet. Und doch sollen sie davon profitieren? Es ist nicht fair. Genauso wenig, wie es fair war, dass Gott die Israeliten aus Ägypten rausgeführt hat. War auch nicht fair. Unsere Befreiung von unserer Schuld hat nichts mit Fairness zu tun. Dass Gott uns von unserer Sünde gerettet hat, ist nicht fair. Dass wir Zugang zu Gott haben, nicht fair. Gnade, könnte sagen, ist das Gegenteil von fair. Gott überhaupt nicht fair, überhaupt nicht gerecht nach unserem Gerechtigkeitsempfinden. Deswegen heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist eine Gerechtigkeit, die uns nicht das gibt, was wir verdienen. Weder in Form von Belohnung, noch in Form von Strafe. Sondern Gottes Gerechtigkeit, die gibt uns in unverdienter Gnade alles, was wir haben. Die beschenkt uns unfairerweise immer wieder neu. Die Israeliten, die sollen auf dem Feld zurücklassen, damit sie daran erinnert werden, dass sie selbst gerettet wurden. Und ähnlich gilt das auch für uns heute. Weil wir so schnell in der Gefahr stehen, das alles selbstverständlich zu nehmen, wir so schnell in der Gefahr stehen, zu vergessen, dass Gott uns in seiner ganz eigenen Fairness uns mit Überfluss beschenkt hat. Deswegen sollen wir abgeben. Denn wenn wir das nicht tun, oder wenn wir dieses vergessen, dass Gott uns beschenkt hat, dann haben wir eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen es wie dieser reiche Kornbauer. Wir versuchen so viel wie möglich für uns zu behalten. Das wird dann dazu führen, dass unsere Welt, unsere Gesellschaft immer ärmer und kälter, unsere Welt, unser Einflussbereich immer kleiner wird. Oder aber wir trachten nach dem Reich Gottes. Und wir fangen an, uns um die Menschen zu kümmern, die Gott liebt. Genauso wie er mich liebt, liebt er eben auch meinen Nachbarn. Ich glaube, wir haben alle an bestimmten Stellen, an bestimmten Phasen unseres Lebens haben wir Überfluss. Sei es Zeit, manche von uns haben zu viel Zeit. Sei es Geld, haben wir einen Überfluss an Geld. Vielleicht haben wir einen Überfluss an Liebe. Ja, wir haben so viel Liebe, wir wissen gar nicht, wohin damit. Vielleicht ist es Energie, was auch immer. Ich glaube, wir haben alle an bestimmten Stellen was, wo wir Überfluss haben. Und überall da, wo wir Überfluss haben, gibt es einen Mensch, der genau dort seinen Mangel hat. Und es geht darum, genau diesen Menschen zu finden. Das, glaube ich, das ist ein wahres Erntedankfest. Es geht nicht um eine gefühlsmäßige Dankbarkeit. Nee, ein Erntedankfest ist ein Fest, bei dem mein Überfluss auf den Mangel in meinem Nachbar trifft. Ich bin mir sicher, wenn wir das leben, dann werden wir wieder neu erleben, was es wirklich heißt zu leben. Dann werden wir erleben, was es heißt, wie wir aus unserer Starre, aus unserer Ich-Bezogenheit, aus unserem kleinen Radius, wie wir da erwachen, wie wir da ausbrechen. Dann werden wir erleben, wie wahres Leben wirklich ist. wenn das unser gelebtes Erntedankfest ist, dann werden wir das erleben, was Jesaja direkt im Anschluss an den Text, den wir vorhin gelesen haben, was er dann folgendermaßen beschreibt. Ja, wenn wir den Hungrigen Brot geben und so weiter, dann, sagt er, dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dir sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortgeschafft hast, das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst. Dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Das ist Gottes Herzensding. Das ist Gottes tiefstes Anliegen. Und ich wünsche euch als FEG Viva, ich werde wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr so oft da sein, aber ich wünsche euch, dass ihr weiterhin Gottes Reich und seine Gerechtigkeit, dass ihr das immer zu eurer Priorität macht, dass ihr noch viel mehr zu einem Ort werdet, an dem Gefangene frei werden, an dem Hungrige sowohl ganz, ganz körperlich Brot bekommen, aber wo sie auch mit dem lebendigen, wo sie mit dem lebendigen Brot gesättigt werden, mit dem wahren Brot. Dass ihr ein Ort werdet, wo Durstige getränkt werden, wo sie Wasser bekommen und wo sie Jesus, das lebendige Wasser, bekommen. Ich bin mir sicher, wenn das hier passiert, dann wird euer Licht leuchten, wie es bisher noch nie geleuchtet hat. Jesaja sagt hier, euer Dunkel wird sein wie der helle Mittag. Werdet ihr genau das Licht sein, das diese Gegend hier braucht. Die Gemeinde, das ist die Hoffnung der Welt. Ihr seid vielleicht die einzige Chance, die die Hungrigen und Nackten und Durstigen und heimatlosen Menschen in eurer Umgebung haben. Das gilt für euch als Gemeinde, es gilt aber auch für jeden Einzelnen ganz, ganz individuell. Ich würde jetzt uns gern so eine Minute Zeit geben, eine Minute, in der wir überlegen, an was wir Überfluss haben, wo unsere Ernte wirklich groß ist. Wo wir von jemand wissen, vielleicht in unserer Umgebung, vielleicht hier im Raum, wo wir von jemand wissen, vielleicht in unserer Nachbarschaft, auf der Arbeit, vielleicht jemand in Afrika, wo wir von jemand wissen, der genau da seinen Mangel hat. Wer heute Erntedank feiern will, der weiß dann, was morgen zu tun ist. Eine Minute. Ist ein Fasten, ist ein Erntedank, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu hüllen? Nennst du das ein Fasten? Nennst du das ein Erntedank, an dem ich gefallen habe? Ist nicht vielmehr das ein Fasten, ein Erntedank, an dem ich gefallen habe? Ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Jochs zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dem Hungrigen dein Brot zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst, dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken und böses Reden. Wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Amen.